Hallo, weiter geht's mit Darstellungstheorie. Letztes Mal haben wir ein zweiteiliges Lemma am Wickel gehabt. Da hatten wir einen einfachen Modul V mit den ganzen Voraussetzungen, die wir immer haben. Dann haben wir uns einmal die Gruppenalgebra angeguckt und haben vorausgesetzt, dass V ein treuer Modul ist für die Gruppenalgebra und haben uns dann überlegt, dass das Zentrum zyklisch ist. Da haben wir ein bisschen länger rumdiskutiert, unter anderem, weil da ein Fehler im Beweis war. Und ich bedanke mich nochmal dafür, dass wir hier darüber sprechen konnten und dass ich kurz laut denken konnte und wir das dann zusammen referiert haben. Ich habe es in meinem Skript jetzt geändert und habe nochmal einen Kommentar dran gemacht, weil ich nämlich glaube, dass man den Beweis für diesen Teil A insgesamt ein bisschen schöner strukturieren kann. Das heißt, für die nächste Darstellungstheorie gibt es dann da eine bessere Version. Vielen Dank dafür. Ich freue mich immer, wenn live in der Vorlesung Dinge besser werden. Dann haben wir aber jetzt noch einen Teil B. Über den haben wir noch nicht geredet. In Teil B, da haben wir die Voraussetzung, dass der Körper K, über den wir arbeiten, algebraisch abgeschlossen ist. Und dann wollen wir zeigen, dass die A-Homomorphismen von V nach V genau die skalaren Vielfachen der Identität sind. Das heißt, wir machen jetzt den Beweis von Lemma 2.5, Teil B, und ich habe die Aussage jetzt nochmal kurz erklärt, habe dies nicht nochmal alles angeschrieben, weil wir hoffentlich vom letzten Mal noch wissen, was da ungefähr los war. Das sind zwei Aussagen. Einerseits sagen wir, dass alle Homomorphismen, alle A-Homomorphismen von V nach V von der Gestalt sind, skalares Vielfaches der identischen Abbildung. Und umgekehrt behaupten wir ja auch, dass all diese skalaren Vielfachen A-Modul-Homomorphismen sind. Das sind also zwei Aussagen und die zeigen wir auch tatsächlich getrennt. Ich fange mal mit diesen skalaren Vielfachen an. Das heißt, also Lambda ist K und wir betrachten jetzt die Abbildung Lambda mal identische Abbildung aus. Auf V wollen zeigen, dass das ein A-Modul-Homomorphismus ist. Dazu wollen ja zwei Bausteine. Einmal muss es überhaupt ein Vektorraumhomomorphismus sein und dann braucht man die Verträglichkeit mit der Wirkung von A. Naja, dass es ein Vektorraumhomomorphismus ist, das muss ich glaube ich nicht mehr besprechen, denn das ist mir egal. Und ich nehme jetzt mal als Abkürzung das, was ich in der Linearalgebra nehme. Anstatt von Hom, K, V, V schreibe ich ja N, K, V. Also ein N-Nomorphismus von V über K. Bitte nachfragen, falls solche Abkürzungen mal mir durchrutschen und ich die nicht erkläre und die nicht verständlich sind. Jetzt bleibt noch die Verträglichkeit mit der Wirkung von A. Das heißt, wir brauchen V aus V und A aus A. Und ich muss zeigen, dass egal ist, ob ich zuerst das Bild unter A betrachte und dann mit Lambda mal Identität abbilde oder andersrum. Nein. Gucken wir uns das an. VA abgebildet mit der identischen Abbildung. Lambda mal die identische Abbildung. Da passiert jetzt ja nicht so richtig viel. Lambda mal die identische Abbildung nimmt ja so einen Vektor und bildet ihn auf sein Lambda-faches ab. Das kann ich also einfach hinschreiben. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass die Wirkung der algebraischen Elemente sich mit der Skalarmultiplikation verträgt und deswegen ist egal, ob ich Lambda mal V unter A schreibe oder Lambda mal V in Klammern nehme und das dann mit A abbilde. Das ist eine unserer Wirkungseigenschaften, AM2, genauer gesagt. Also habe ich hier Lambda mal V in Klammern abgebildet mit A. Aber was jetzt hier in der Klammer steht, ist das Bild von V unter Lambda mal identische Abbildung. Und deswegen bin ich fertig. Jetzt habe ich nämlich hier angefangen, indem ich erst mit A abgebildet habe und dann mit Lambda mal I. Und hier ist es jetzt umgekehrt, hier habe ich erst mit Lambda mal I abgebildet und dann mit A. Sind A-Modul-Homomorphismen sozusagen die Inklusion von rechts nach links, so wie das da stand. Und jetzt kommt die andere Richtung, die ist natürlich irgendwie interessanter. Warum sieht denn jeder A-Modul-Homomorphismus so aus? Warum ist das ein skalares Vielfaches der identischen Abbildung? Das ist ja eine sehr große Einschränkung. Anders gesagt, warum sind diese Abbildungen so langweilig? Und da werden wir jetzt sehen, wie die Einfachheit
von V eingeht und wie die algebraische Abgeschlossenheit von K eingeht. Denn die haben wir bisher auch noch gar nicht so richtig gesehen. Sei erstmal irritiert. Habe ich gesagt, ich habe einen Knopf gedrückt? Ja, es leuchtet rot. Okay. Es ist total irritierend, wenn ich lineare Algebra lese. Da habe ich das rote Licht für das Aufnahmegerät, aber es gibt für die Videokamera ein grünes Licht. Und das ist extrem klein. Da muss man wirklich sehr genau hingucken, um zu sehen, ob das leuchtet. Und dann ist es immer so, okay, leuchtet es da grün? Ja, alles klar. Leuchtet es da rot? Ja, alles klar. Hier ist es wesentlich einfacher. Sei umgekehrt. Naja, wir brauchen irgendeinen Homomorphismus. Der heißt Phi. Und irgendwie müssen wir jetzt rauskriegen, dass das ein Vielfaches der identischen Abbildung ist. Und wir machen das, indem wir lineare Algebra machen. Wir gucken uns das charakteristische Polynom an. Wir gucken uns Eigenheiten an. Wir machen so ganz stumpf das, was man in der linearen Algebra lernt. Das ist, wie heißt denn das bei mir in der linearen Algebra? Eigentlich nenne ich das da immer P und eine Abbildung. Also so. Aber ich schreibe nochmal dazu. Das charakteristische Polynom von Phi aufgefasst als Vektorraum-Endomorphismus. So, das heißt, wir vergessen kurz, dass es A gibt. Als Vektorraum-Homomorphismus von V nach V hat das Ding ein charakteristisches Polynom. Das kennen wir aus der linearen Algebra, das können wir uns angucken. Was wissen wir? Na, wir können das über den Grad von P sagen. Der Grad des charakteristischen Polynoms ist die Dimension des Vektorraums. Und V ist nicht der Nullraum, denn V ist nur einfach, hat also mindestens Dimension 1 und deswegen hat das Polynom P auch Grad mindestens 1. Das ist gut. Über einen algebraisch abgeschlossenen Körper oder in einem algebraisch abgeschlossenen Körper, über den es definiert ist, eine Nullstelle. Ha! Und Nullstellen des charakteristischen Polynoms sind Eigenwerte des Homomorphismus. Jetzt schnappen wir uns also so eine Nullstelle, nennen sie Lambda, haben dann einen Eigenwert gefunden von Phi. Immer noch sind wir in der Welt der linearen Algebra, alles Sachen, die ich bald auch mit meinen Erstis machen könnte. Sind, das ist lineare Algebra. Und jetzt wird die Abbildung Phi minus Lambda mal identische Abbildung interessant. Die gucken wir uns jetzt näher an. Denn worauf ich gerne hinaus möchte, ist, dass in Wirklichkeit dieses Lambda jetzt der einzige Eigenwert ist und dass Phi diagonalisierbar ist und dass man deswegen also Phi schreiben kann als Lambda mal identische Abbildung. Also sehr krass, es sind wirklich mehrere Aussagen, die wir da zeigen, die dazu führen, dass Phi am Ende Lambda mal die identische Abbildung ist. Und der Trick wird sein, Phi minus Lambda mal die identische Abbildung anzugucken und darüber was auszusagen. Nehmen wir doch mal einen Eigenvektor. Und ein solcher Eigenvektor, ups, nicht von Lambda, sondern von Phi zu Lambda. Das habe ich vergessen, was ich gerade sagen wollte. Eigenvektoren sind immer im Kern der Abbildung, in diesem Fall Phi minus Lambda mal identische Abbildung, und sind dann da von 0 verschieden, weil Eigenvektoren nicht der Nullvektor sind. So dass wir jetzt also was von 0 Verschiedenes in diesem Kern gefunden haben. nach Hausfrau eigentlich alles zu wissen. Vielfach in der identischen Abbildung sind ja, wie wir gerade gesehen haben, Modulhomomorphismen. Dementsprechend ist das auch ein Modulhomomorphismus und wir wissen ja was über dieses Hom A, V, V.
V ist einfach. Deswegen wissen wir, dass das ein Schiefkörper ist. Da gucken wir gleich, wie wir das benutzen können.
So, erstmal haben wir gefunden, etwas Nicht-Triviales im Kern eines Modulhomomorphismus. Der ist deswegen nicht injektiv. Das ist auch wieder linear. Also nicht bijektiv, also nicht invertierbar. Wir haben jetzt in diesem Schiefkörper Hom A, V, V ein nicht invertierbares Element gefunden. Aber in einem Schiefkörper gibt es nur ein Element, was nicht invertierbar ist, bezüglich der, ich sage jetzt mal, Multiplikation, also der Hintereinanderausführung. Und das ist das Nullelement. Also muss 4 minus Lambda mal die identische Abbildung das Nullelement in diesem Schiefkörper sein und damit die Nullabbildung. In diesem Homomorphismen. Schreibe ich mir jetzt mal. Ja, das war's, ne? Wir haben jetzt gezeigt, die Differenz ist die Nullabbildung. Phi ist also selber Lambda mal identische Abbildung. Und damit haben wir, ohne dass wir uns Eigenräume oder irgendwelche Normalformen angeguckt haben, gezeigt, dass dieses Phi diagonalisierbar ist und zwar sogar auf eine sehr starke Weise der Einzel-Eigenwert des Lambda. Das war alles, was wir zeigen wollten. Damit ist Lemma 2.5 fertig. Ich gucke mal so in die Gesichter, ob es noch Fragen gibt. Wünsche. Ergänzungen. Dann kommt das nächste Lemma. Das nächste Lemma ist ziemlich technisch. Das ist so ein bisschen rumgerechnet. Und wie man im Resultat danach dann sehen wird, ist dieses Lemma in Wirklichkeit so eine Art Hilfslemma für das, was danach kommt. Denn wir gucken uns hier eine sehr komische Abbildung an, die wir im Beweis des nächsten Resultats brauchen, mit der wir da arbeiten. Und dann ist es einfach praktisch, wenn wir sagen können, ja, das, was man da rechnen will, das kennen wir alles schon, das haben wir uns vorher klar gemacht. Dann ist im nächsten Resultat die Struktur des Beweises einfach klar, wenn das nicht vollgestopft ist mit diesen Rechnungen. Deswegen jetzt Lemma 2.6, kleines Hilfslämmerchen, bisschen rechnen, damit wir das später nicht machen müssen. Hilfslämmerchen 2.6. Sich diese Abbildung zu merken und diese Konstruktion ist wichtig, weil das nämlich so ein üblicher Trick ist. Aber diese nächsten Rechnungen, die machen wir jetzt einmal, weil man das halt machen muss, aber dann vergessen wir wieder, was da passiert. Wir haben Voraussetzung 2.1. Und jetzt nehmen wir uns noch so ein bisschen Zeug her. Einmal wollen wir einen Endomorphismus von V haben und dann wollen wir uns die Gruppenalgebra angucken. Nicht irgendeine Algebra ist, sondern die Gruppenalgebra. Und jetzt basteln wir das. Und zwar basteln wir aus diesem Endomorphismus, der ja wirklich erstmal nur so ein Vektorraum-Endomorphismus ist, da basteln wir durch geschicktes Basteln einen KG-Homomorphismus. Wir sehen hier also so eine Art Kochrezept, wie man aus einem beliebigen Vektorraum-Endomorphismus einen algebrischen, also ein Modul beim Homomorphismus konstruieren kann. Das ist eigentlich der Kunstgriff, um den es hier geht. Sei Psi von V nach V eine Abbildung Ungetüm definiert. Vc ist die Summe über alle Gruppenmomente. Wir erinnern uns, die bilden eine Basis für diese Algebra hier. Und was wir jetzt machen ist, wir bilden zuerst V mit G ab. Dann nehmen wir das, was da rauskommt, und bilden das mit Phi ab, mit unserem Vektorraumendomorphismus. Und dann kommt da halt wieder irgendwas raus. Und das kann man dann wieder mit dem inversen V abbilden, unter der Gruppenbekommen. Das machen wir. Und summieren über all diese Bilder. Und ich behaupte, dass da dann ein Modulo-Homomorphismus draus wird für die Wirkung der Gruppe. Wir müssen da einiges zeigen. Ich schreibe das auch alles hin und ich erkläre ein bisschen was dazu, aber beim Schreiben fasse ich mich an manchen Stellen kurz, einfach weil das, naja, man sieht es ja, ne? Das ist ein ziemlicher Ungetüme. Aber wenn man einmal so ein bisschen gesehen hat, was da passiert, dann sind die Rechnungen nicht schlimm. In der Zeit können wir auch noch mal kurz in uns gehen und überlegen, was muss man da eigentlich alles zeigen. Vielleicht steht es ja Sachen, die man geschenkt kriegt, weil man da ja Dinge hintereinander ausführt. Und dann auch gerne ohne Maske, falls Sie das angenehmer finden. Das ist dann jetzt kein Problem mehr. Danke. Gut, wer hat schon mal ein bisschen geguckt und sieht, ob wir irgendwas geschenkt kriegen von den Sachen, die wir da zeigen müssen? Wir brauchen ja, was brauchen wir? Es muss ein Vektorraumendomorphismus sein. Und dann brauchen wir noch die Verträglichkeit mit der Wirkung der Algebra. Wie kann man das denn anders schreiben? Wir summieren hier über alle Gruppenelemente über diese Bilder. Wenn man über die Bilder von Endomorphismen summiert, dann kann man das auch, also für den gleichen Vektor, dann kann man das auch so schreiben, dass man die Summe der Endomorphismen annimmt. Das heißt, man könnte das umschreiben und könnte daraus machen, V abgebildet mit der Summe all dieser Endomorphismen, wobei die Summe über alle Bilder. Und wenn man das so sieht, dann wird deutlich, dass man jetzt nicht nochmal die K-Vektorraum-Endomorphismen-Eigenschaft zeigen muss. Die kriegt man tatsächlich geschenkt durch geschicktes Hingucken. Und wenn ich darf, schreibe ich jetzt einfach einmal hier drunter mit so einer Klammer, wie man das anders schreiben kann, damit das klarer ersichtlich ist. Denn dann gibt es das eine oder andere, was wir jetzt nicht nochmal nachrechnen müssen. Sondern das bekommen wir wirklich aufgrund dieser Strukturen und dass wir die schon kennen. Das kann ich schreiben als V abgebildet mit der Summe über alle G aus G, G Stern Phi, Stern G minus 1. Und ich missbrauche jetzt ein bisschen die Notation, aber wirklich nur ein bisschen, denn ich habe ja gesagt am Anfang, die Abbildung, die von diesen Gruppenelementen induziert wird, bezeichnen wir selber auch mit G. Und deswegen ist okay, wenn ich hier so ein Sternchen hinschreibe, ich fasse das Gruppenelement jetzt als Abbildung auf, dann kann ich da Phi hintereinander ausführen und dann kann ich danach noch das Inverse von G ausführen. Was ich also mache, ist, dass ich jedes Mal diese Abbildung ausführe und dann summiere ich aber über all diese Möglichkeiten. Und das ist ein Endomorphismus, denn Endomorphismen sind unter der hintereinander Ausführung abgeschlossen und unter Addition. Und auch noch unter Skalarmultiplikation. Die brauchen wir ja ausnahmsweise kurz nicht. Deswegen ist das ein Endomorphismus. Nach Konstruktion müssen wir jetzt schon mal die Verträglichkeit mit der Addition und mit der Skalarmultiplikation nicht nachweisen, sondern nur die Verträglichkeit mit der Wirkung
von der Gruppenalgebra.
So, und dazu nehme ich mir jetzt, wie mache ich das? Ja, das machen wir in zwei Schritten. Und den einen Schritt mache ich auch wieder mündlich und wir können, wenn wir wollen, das dann in der Übung ein bisschen differenzierter diskutieren. Erstmal behaupte ich, dass es reicht, wenn man die Verträglichkeit mit der Wirkung der Gruppenelemente nachweist. Denn durch sozusagen lineare Ausdehnung, einfach angesichts der Tatsache, dass die Gruppenelemente eine Basis für die Gruppenalgebra bilden, kriegt man dann auch die Verträglichkeit mit der Wirkung der Algebraelemente. Das haben wir so ähnlich schon gesehen. Wir haben uns ja schon mal klar gemacht, dass man... Tatsächlich ist es das gleiche Prinzip, mit dem man zeigt, dass man aus jedem G-Modul ein K-G-Modul basteln kann. Genau da haben wir das schon gesehen, wie sich das so fortsetzt. Und das Prinzip würde ich hier gerne auch benutzen und würde also jetzt gerne die Verträglichkeit mit der Wirkung von A nicht für jedes Element aus A nachweisen, sondern einfach nur für die Gruppenelemente nach dem Motto, wenn man es für einen Basisvektor gezeigt hat und wie der wirkt, dann kann man das durch Hinschreiben von Linearkombinationen zeigen für alle Elemente. Spart also auch wieder ein bisschen Arbeit. Das macht auch die Notationen übersichtlicher. Ich brauche jetzt nämlich nur einen Vektor V, mit dem ich irgendwas mache. Ich brauche Psi und ich brauche irgendein Gruppenelement H aus G, mit dem ich jetzt noch wirke und wo ich mir angucke, ob egal ist, ob ich zuerst mit H abbilde oder zuerst mit Psi. V aus V, H aus G. Und dann gucken wir, was da passiert. Dieses H ist jetzt fest und ich bilde ab. Erst V und H und dann alles, was da steht, mit Psi. Gucken wir, was passiert. Naja, dann nehme ich auch erstmal die Abbildungsvorschrift, die Psi hat, die kenne ich, die steht hier oben, und wende die auf VH an. Was ich dann sehe, ist, dass ich einfach hier oben an der Stelle, wo hier das V steht, V hoch H hinschreiben muss. Das ist erstmal nicht so wild. Summe, mal G aus B. V, H. Und jetzt kommt dieses ganze Zeug da oben. G, Phi, G hoch minus 1. Jetzt kommt das, was wir, also bei mir da heißt es, das ist immer eine nahrhafte 0 oder eine nahrhafte 1 oder eine nahrhafte identische Abbildung. Ich habe ja dann hier vorne, wenn ich das zusammenfasse, V abgebildet mit H mal G stehen. Und das sieht irgendwie nicht schlecht aus, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da hinten jetzt noch statt G hoch minus 1, G hoch minus 1 mal H hoch minus 1 stehen habe. So. Ich brauche also jetzt so ein H hoch minus 1, damit, wenn ich das zusammenfasse, es aussieht wie in der Summe da oben, nur dass ich jetzt nicht über alle G aus G gehe in der Summe, sondern über alle Produkte H mal G. Was dasselbe ist, denn die Multiplikation von links mit einem festen Gruppenelement ist eine Projektion der Gruppe in sich selbst. Dann habe ich dann natürlich so noch so ein H hoch minus 1 dazu gegeben, was da eigentlich nicht hingehört, also muss ich das ausgleichen, indem ich noch ein H dahinter hänge. Denn H hoch minus 1 mal H wirkt wie identisch Abbildung. Nach der 1. Also los. Das ist jetzt mutig, das da alles hinzuschreiben, aber wir gucken. Hier ist G. Und jetzt habe ich V. Ich fasse das hier schon mal zusammen. H mal G. H mal G. Dann kommt Phi, dann kommt G hoch minus 1 mal H hoch minus 1 und das fasse ich jetzt schon mal zusammen mit der Hemd-Jacke-Regel als H mal G in Klammern hoch minus 1. Und jetzt muss ich mich daran erinnern, dass ich da jetzt so ein H hoch minus 1 hingeklemmt habe und dass ich das durch ein H ausgleichen muss. Also kommt da jetzt noch so ein H. Okay, was mache ich als nächstes? Na, ich schreibe das hin, was wir gerade schon mündlich besprochen haben. Wenn ich H festlasse und alle Gruppenelemente durchgehe und immer von links mit H multipliziere, dann gehe ich in Wirklichkeit alle Gruppenelemente durch, nur halt vielleicht nicht in der gleichen Reihenfolge wie vorher. Das Multiplizieren mit H bewirkt eine Permutation. Das heißt, ich kann jetzt einfach Anstatt dass ich immer schreibe H mal G und laufe über alle G aus G, kann ich sagen, ich laufe über alle X aus G und schreibe dann halt hier X hin. So, was kommt dann raus? Vx phi x hoch minus 1, dann läuft da irgendwo noch so ein H rum. Aber dieses H kann ich jetzt ganz nach draußen ziehen, weil sich halt dieses Abbilden mit allem verträgt, was hier passiert. Also mit der Summierung von Vektoren und so, bla bla. Ah, das sieht sehr gut aus, denn hier habe ich jetzt nur mit anderen Buchstaben stehen, V, T, und ganz außen wirkt noch das H. Sehr schön. Das war's. Und wie gesagt, wenn wir jetzt dieses mit der Ausdehnung auf die Gruppenalgebra nochmal genau besprechen wollen, können wir das in der Übung machen. Wir haben das Prinzip schon mal gesehen in einem Lemma irgendwo in Kapitel 1, als es darum ging, dass jeder KG-Modul auch ein G-Modul ist und dass man aus jedem G-Modul auch natürlicherweise einen KG-Modul machen kann. Genau das gleiche Prinzip greift dann hier, wenn man zeigt, dass die Verträglichkeit mit der Wirkung von G dazu führt, dass es auch verträglich ist mit der Wirkung von KG. Da weiß man dann einfach, was ist mit Skalaren und was ist mit Summen.
Ups, das hat sich hier sich meine Notizen verabschiedet. Sie haben sich wahrscheinlich gedacht, hey, wenn du sowieso nichts da drauf guckst, dann können wir auch Pause machen. Jetzt käme dann der nächste Satz, der Satz von Maschke. Der ist irgendwie berühmt. So, Satz von Maschke ist eine Hausnummer in der Darstellungstheorie. Und da brauchen wir dann diesen Kunstgriff mit dieser Abbildung. Sind wir damit jetzt schon so einverstanden?
Da sehen wir auch zum ersten Mal eine Voraussetzung, die wir später als Standardvoraussetzung haben werden und die gewöhnliche Darstellungstheorie von der sogenannten modularen Darstellungstheorie unterscheidet. Jetzt gelten nämlich Voraussetzung 2.1. Zusätzlich sei die Ordnung der Gruppe G nicht durch die Charakteristik des Körpers teilbar. Wen muss ich jetzt nochmal, wer möchte sich gerne gemeinsam mit mir daran erinnern, was die Charakteristik eines Körpers ist? Soll ich das nochmal kurz wiederholen? Macht das jemand? Braucht niemand, okay. Diese Voraussetzung hier ist automatisch immer erfüllt, wenn wir über Körper der Charakteristik 0 arbeiten. Und deswegen ist dann später der Körper der komplexen Zahlen so voll. Denn der ist algebraisch abgeschlossen, das haben wir jetzt schon einmal gebraucht. Und er hat Charakteristik 0, sodass dann diese Voraussetzung hier auch immer erfüllt ist. Und dann hat man da sofort die ganzen schönen Sätze und kann die draufwerfen. Und in dem Moment, wo die Charakteristik des Körpers die Gruppenordnung eben doch teilt, oder anders gesagt, wo die Charakteristik des Körpers eine Primzahl ist, die in der Gruppenordnung vorkommt, dann verlassen wir die gewöhnliche Darstellungstheorie und gehen in die sogenannte modulare Darstellungstheorie, wo dann plötzlich Dinge anders sind. Und wir zeigen, dass das reicht, was da steht, damit V halb einfach ist. Der Satz von Maschke gibt uns also ein tolles, kleines, feines Kriterium dafür, dass wir es mit einem halb einfachen Modul zu tun haben. Und wir werden später sehen, dass man das ganz toll nutzen kann, um Fragestellungen zu reduzieren auf einfache Modulen. Weil man dann immer sagen kann, ja hier, bla, mit Maschke, und jetzt gucken wir uns an, was für einfache Modulen passiert und dann basteln wir das zusammen. Okay. Zum Glück haben wir ein Lemma, das uns verschiedene Möglichkeiten gibt, halb Einfachheit zu zeigen. Unter anderem ist eine Möglichkeit, dass man sich einen beliebigen A-Teilmodul nennt und zeigt, dass es dazu ein Komplement gibt, also so einen direkten Summanden, der auch ein A-Teilmodul ist. Das wollen wir benutzen. Wir verwenden, jetzt muss ich nur gucken, wie das Lemma hieß, welche Nummer das hatte, Lemma 2.3. Da gab es diese Aussage B mit den direkten Summanden. Diese Eigenschaft werden wir nachweisen. irgendeine Art einholen. Und jetzt machen wir wieder lineare Algebra. Und das ist auch wieder so eine Stelle, bei der ich anbieten möchte, dass, wenn wir darüber in der Übung nochmal ausführlicher sprechen wollen, dass wir das dann machen können. Einfach zur Wiederholung, weil das nicht schlecht ist, wenn man sich an gewisse Sachen aus der linearen Algebra dann doch nochmal explizit erinnert. Denn ich habe in meinen Top 10 einiges gefeiert, aber nicht alles. Hier ist jetzt zum Beispiel so eine Situation, da möchte ich gerne benutzen, dass man zu jedem Teilraum einen direkten Summanden finden kann. Das geht über Basisergänzung. Sei also T0 ein K-Teilraum von V. Das heißt, ich weiß jetzt ja noch nicht, ob es einen A-Teilmodul gibt, der das macht, aber ich weiß, dass es einen K-Teilraum gibt, der das macht. So dass die direkte Summe von U und B0 ganz V ist. Okay, so, das geht erstmal immer, lineare Algebra. Und jetzt können wir auf U projizieren und dann kriegen wir den Endomorphismus von V. Und wenn wir den auf U einschränken, ist es einfach die identische Abbildung auf U. So. Ein bisschen, das möchte ich noch machen und dann muss ich, glaube ich, erstmal wischen. Jetzt ist, ja, wie möchte ich die Projektion nennen? Ich nenne sie mal Phi U. Jetzt ist Phi U auf U aufgefasst als Abbildung von V in sich selbst, ein Endomorphismus von V und die Einschränkung auf U ist die Identität. Mit dieser Abbildung Phi U werden wir gleich losbasteln. Da werden wir dieses Verfahren benutzen, wie man eine Abbildung Psi kriegt. Aber vorher noch eine kleine Bemerkung. Ich möchte mir nämlich noch einen geschickten Skalar Lambda hernehmen. So, was macht der geschickte Skalar Lambda? Gut, ich hole kurz aus. Wenn wir das Einzelelement des Körpers nehmen, und das so oft zu sich selbst addieren, wie die Gruppenordnung vorgibt, dann kommt da nicht 0 raus im Körper. Denn wenn da doch 0 rauskäme, dann müsste die Gruppenordnung ein Vielfaches der Charakteristik sein. Denn genau so wird, also wenn man in diesem Körper K das Einzelelement nimmt und das mit sich selbst addiert, dann kommt da nur genau dann 0 raus, wenn die Anzahl, wie oft man addiert hat, ein Vielfaches der Charakteristik ist. Aber da wir vorausgesetzt haben, dass die Charakteristik des Körpers die Gruppenordnung nicht teilt, geht das nicht. Das heißt also, dass wenn ich das Einzelelement nehme und so oft aufaddiere, wie die Gruppenordnung mir das sagt, dann kommt da nicht 0 raus. Und das ist deshalb wichtig, weil ich gerne das Inverse dieses Elements im Körper K haben möchte. Und das gibt's jetzt. Normalerweise nutze ich an solchen Stellen meine Hartz-Notation, aber da hier jetzt doch mehrere Leute sind, die das vielleicht nicht kennen, mache ich das anders. Und wer die Hartz-Notation kennenlernen möchte, kann mich gerne danach fragen, dann können wir die in der Übung mal besprechen. Ich mag die persönlich sehr, aber nein, wenn man die nicht kennt, ist sie halt erstmal komisch. Also Voraussetzung ist folgendes Ding: 1 des Körpers plus und so weiter plus 1 des Körpers insgesamt Mächtigkeit der Menge D mal. Nicht nur. Und dieses Ding, das ist jetzt auch wieder ein Körperelement, das möchte ich gerne Lambda nennen. Und jetzt existiert im Körper K ein multiplikatives Inverses dafür, Lambda minus 1. Aber ich bleibe jetzt dabei, ist für das, was gleich kommt, egal. So. Jetzt schreibe ich die Definition der Abbildung hin, die wir jetzt verwenden wollen, und dann wische ich. Dann können wir nämlich alle mal kurz durchatmen. Jetzt ist das Psi von V definiert. definiert als Lambda hoch minus 1, skalar multipliziert mit dem, was rauskommt. Das kennen wir jetzt schon, wenn ich gerade alle Gruppenelemente summiere und dann nehme V, G, Phi, U, G hoch minus 1. Das ist also jetzt eine Anwendung des Resultats von vorher. Da steht es noch. Oh, da steht es noch. Das ist ja wie geplant. War überhaupt nicht geplant, aber schön. Ich habe einen Endomorphismus von V, das ist dieses Phi U. Und jetzt bastle ich dieses Psi. Und der einzige Unterschied ist, dass ich diesmal noch so eine Skalarmultiplikation davor schalte. Das macht mit der Modulhomomorphismus-Eigenschaft gar nichts kaputt. Bleibt ein Modulhomomorphismus. Sehr schön, dann können wir gleich damit arbeiten. Mit Hilfsjammerchen, ich kürze es mal ab, HL26 ist Psi ein A-Modulhomomorphismus und ich meine damit die Gruppenalgebra, ich schreibe es deswegen so hin, vom KG von V nach V. Ich glaube, ich will da gleich den Namen geben. Glaube ich. Oder? Ja, genau, da kommt doch irgendwo schon so ein A vor. Genau, niemand hat sich beschwert, dass ich nicht gesagt habe, was A ist. Was wir mit diesem Psi erstmal einverstanden. Worauf wollen wir nicht hinaus? Wir wollen so ein Komplement G finden. Und ich sag mal, wie die Reise hingeht. Unser Komplement B oder unser direkter Summand B soll werden der Kern von Psi. So, zur Orientierung, für den Fall, dass es gleich verloren geht, wenn wir wieder anfangen rumzurechnen. Wir zeigen, ich meine, dass das ein A-Teilmodul ist, ist klar, muss ich jetzt nichts mehr zu sagen. Wichtig ist nur zu sehen, dass das ein direkter Summand ist für U. Wir zeigen V, U direkte Summe mit V. Darauf wollen wir hinaus. Und dafür möchte ich mir überlegen, dass die Einschränkung von Psi auf U ebenfalls die identische Abbildung ist. Wir haben ja gesagt, bei dem Phi, mit dem wir angefangen haben, bei der Projektion, dass da die Einschränkung auf U die identische Abbildung ist. Und jetzt gucken wir, was passiert, wenn wir Psi auf U einschränken. Und dann sehen wir, das ist auch die identische Abbildung. Und das ist sehr interessant, weil das nämlich heißt, dass ganz U im Bild liegt von Psi. Darauf möchte ich hinaus. Man kann das zwar fast sehen, aber ich möchte trotzdem ein bisschen was hinschreiben. Wenn ich U mit Psi abbilde, dann habe ich halt dieses Lambda minus 1 und dann bilde ich ab, summiere über ein G, U, G, Phi, U, G minus 1 Und jetzt starren wir da kurz drauf. Wo lande ich denn, wenn ich ein Element aus U nehme und das mit einem Gruppenelement abbilde? Mit dieser ganz normalen Wirkung, die die Gruppenalgebra halt hat. Wo bin ich dann? In U, denn U ist ja ein Teilmodul. Ja, hier benutzen wir, dass U nicht einfach nur ein Teilraum ist, sondern ein Teilmodul. Deswegen ist das hier in U. Wenn ich jetzt mit der Projektion Phi U da drauf losgehe, dann mache ich gar nichts. Das ist die identische Abbildung, also bleibt das einfach UG. Jetzt wirke ich mit dem Inversen von G, aber G und das Inverse bewirken, wenn ich den ineinander ausführe, die identische Abbildung, sodass also insgesamt da am Ende U rauskommt. Ich summiere also hier das Element U auf, es passiert mit dem kleinen U einfach gar nichts, aber ich summiere es so oft auf, wie die Gruppenelemente, also die Anzahl der Gruppenelemente mir das sagt, und davor habe ich immer noch dieses Lambda hoch minus 1. Skalar multipliziert mit diesem Vektor. Ja, okay. Ich summiere jetzt halt so oft U auf, wie die Gruppenordnung mir das sagt. Dementsprechend ist das sozusagen Lambda skalar multipliziert mit diesem Vektor. Und hier steht Lambda auf minus 1, also kommt da insgesamt U raus. Und das zeigt, dass Psi jedes Element aus U auf sich selbst abbildet. Ich habe hier massiv viel Zeug benutzt. Ich habe hier Kram über den Vektorraum benutzt und wie sich das mit der Skalarmultiplikation verhält. Und ich habe auch die Definition von Lambda benutzt. So steht ja da oben. Das heißt, streng genommen mache ich jetzt das so, dass ich das U hinschreibe als einmal U. Und dann habe ich hier einmal so oft aufsummiert, wie die Gruppenordnung mir das sagt. Das ist quasi der Skalar, mit dem ich das U dann skalarmultipliziere. Und das Inverse davon steht aber da. Und deswegen ist dann insgesamt 1. Mal U. Das alles habe ich jetzt nicht hingeschrieben. Aber ganz streng genommen ist das, was passiert. Wunderbar. Also, das ist Psi, eingeschränkt auf U. Die identische Abbildung auf U. Insbesondere liegt U komplett im Bild. Was wissen wir noch? Was ist denn, wenn ich U mit dem Kern schneide? Na, das einzige Element von U, was von Psi auf 0 abgebildet wird, ist der Nullvektor selber. Alles andere geht auf sich selbst. Das heißt, wenn es vorher nicht 0 war, ist es hinterher auch nicht 0. Das kann ich also noch mehr hinschreiben. U geschnitten mit dem Kern von Psi besteht nur aus dem Nullvektor. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Denn wir erinnern uns, wo wollen wir hin? Achso, ich hätte jetzt schon W schreiben können. Egal. Wo wollen wir hin? Wir wollen zeigen, dass die direkte Summe von U und W der ganze Vektorraum ist. Und wir haben jetzt schon, dass der Durchschnitt nur aus dem Nullvektor besteht. Was uns also jetzt noch fehlt, ist, dass man jeden Vektor aus V schreiben kann als Element aus U plus Element aus W. Einverstanden, dass das das Einzige ist, was noch fehlt? Auch so ruhig. Meine Erstis vorhin waren auch schon so ruhig. Vielleicht liegt es am Wetter. Dass alle so, oh, so ein bisschen trübsinnig gestimmt sind. Ich merke auch, wie ich dann irgendwie leiser spreche, weil ich so denke, hey. Ich will nicht zu sehr stören. Das war heute Morgen auch schon so. Aber ich verstehe das. Meine Stimmung ist auch so ein bisschen so, oh, naja. Okay, was fehlt uns denn jetzt noch? Wir müssen jetzt irgendwie jedes V aus V geschickt hinschreiben. Und da gibt es ja auch so diese Tricks, die man dann so macht, die kennt man teilweise auch aus der linearen Algebra schon. Wo fange ich an? Ich muss kurz nachdenken. Ah, vielleicht können wir ja die Aussage hier hinten ein bisschen verstärken. Ich glaube, das möchte ich zuerst machen. Ich möchte mir gerne überlegen, dass U nicht nur im Bild drin liegt, sondern dass das Bild in Wirklichkeit U ist. Das machen wir, das ist der nächste Schritt einfacher. Gucken wir doch mal, was die Abbildung tut. Wir nehmen irgendwas, bilden es ab, da landen wir auf jeden Fall im Vektorraum V und dann projizieren wir auf U. Das heißt, wenn ich diese beiden Schritte gemacht habe, Gruppenelement anwenden und dann U, dann spätestens bin ich im Teilraum U gelandet. Und wenn ich dann danach noch irgendwas mache, fliege ich da auch nicht mehr raus, denn du bist ja ein Teil von mir. Heißt also, wenn ich das alles angewandt habe, dann bin ich im Teilraum U. Jetzt kommt noch eine Skalarmultiplikation, da bleibe ich auch im Teilraum U. Und das heißt, dass das Bild von Psi in U enthalten ist. Und hier steht die andere Person. Dementsprechend ist das Bild genau U. Definition von Psi ist das Bild von Psi. Ups, das Bild von Psi enthalten U. Also sogar hier da hinten rechts. Das Bild von Psi gleich. Und das heißt aber, wenn ich Psi zweimal nacheinander ausführe, dann ist es dasselbe, als wenn ich es nur einmal ausgeführt habe. Denn beim ersten Mal lande ich in U und wenn ich es dann nochmal anwende, dann mache ich ja gar nichts Neues, sondern ich bleibe einfach da, wo ich bin. Psi zweimal ausgeführt hintereinander ist das gleiche wie Psi selber. Und das werden wir jetzt benutzen. Ich schreibe nämlich jetzt einen Vektor wieder mit so einer nahrhaften Null. Schreiben als V selber und dann mache ich einfach plus V Psi minus V Psi. So, nahrhafte Null. Und das sortiere ich so, dass vorne einmal V Psi steht, dann kommt V, mit dem ich angefangen habe und jetzt muss ich noch einmal V Psi wieder wegnehmen. Ist aber auch kein Problem. Dann mache ich nämlich aus dem V einfach ein V minus V Psi. So. Wenn ich das so hinschreibe, ist es wirklich wieder als V selber. Wo liegen diese Sachen? Naja, V Psi liegt im U. Liegt ja im Bild. Wenn ich jetzt das irgendwie in B reinstopfen kann, ist alles erledigt. Also gucken wir, wo das liegt. V minus V Psi. Wie zeige ich, dass etwas im Kern liegt? Ich will ja zeigen, es liegt in B. Und B war der Kern. Wie zeige ich, dass etwas im Kern liegt? Indem ich zeige, dass es auch das neutrale Element abgebildet hat. Also gucke ich doch mal, wohin wird denn das jetzt von Psi abgebildet? Deswegen habe ich mir das hier gerade vorher überlegt, damit man das jetzt einfach einsetzen kann. Jetzt habe ich hier nämlich Vpsi minus Vpsi Stern Psi. Aber da das dasselbe ist, als wenn ich Psi nur einmal anwende, ist das jetzt der Nullpunkt. Daher liegt dieses Ding wirklich im Kern, also im B. So habe ich es geschafft, das V zu schreiben als etwas aus U plus etwas aus W und da der Durchschnitt sowieso schon nur aus dem Nullvektor bestand, sind wir jetzt fertig und W ist tatsächlich unser gewünschtes Komplement. Und was war der Witz? Der Witz war diese komische Abbildung, auf die man alleine wahrscheinlich nicht kommt, aber die wir jetzt haben, das ist gut. Und dann haben wir uns halt so die üblichen Sachen überlegt mit Kern und Bild, wie man das dann hier in Algebra zu machen. Das ist ja auch eine Konstruktion, die nicht komplett die vielleicht nicht komplett neu ist. So was Ähnliches, was man in der Lage auch schon gesehen. Wenn man solche Zerlegungen konstruieren will, als direkte Summe von Teilern. So, das war das, was wir zeigen wollten. Denn, nochmal kurz erinnern, was war eigentlich los? Wir wollten ja darauf hinaus, dass V halb einfach ist. Und wir haben jetzt geschafft, zu einem A-Teilmodul so einen additiven direkten Summanden zu finden, der auch ein A-Teilmodul ist. Und dann sagt uns dieses Lemma, keine Ahnung, welche Nummer es war, irgendwo steht es, dass V dann halb einfach ist. 2/3, glaube ich. So. Damit haben wir den Satz von Masch gewiesen. Wunderbar. Vorhin habe ich erwähnt, dass die Darstellungstheorie in eine andere Richtung geht, wenn man nicht voraussetzt, dass die Charakteristik des Körpers teilerfremd zur Gruppenordnung ist. Und tatsächlich wird dieser Satz zum Beispiel dann auch einfach falsch. Der stimmt dann nicht mehr. Was man noch machen könnte, aber das habe ich jetzt nicht vor, ist, man könnte sich die Rückrichtung angucken und die stimmt tatsächlich. Wenn der Modul halb einfach ist, dann kann man zeigen, dass dann die Charakteristik des Körpers die Gruppenordnung nicht teilt. So, wir gucken uns jetzt noch die reguläre Wirkung an. Die war ja schon quasi versteckt Thema in einer Übungsaufgabe. Und Das wird jetzt also auch wieder so ein eher technisches kleines Thema, bevor wir dann zur nächsten Definition kommen. Denn wir wollen uns, den Busch erstmal, denn wir wollen uns Algebren jetzt
nochmal anders anschauen, quasi noch ein bisschen mehr aus der ringtheoretischen Perspektive.
Wir haben jetzt ja unter diesen Spezialvoraussetzungen, unter denen wir arbeiten, eine Struktur, die gleichzeitig ein Vektorraum ist über den Körper K und ein Ring mit der Addition und der inneren Multiplikation. Und wenn wir uns jetzt erinnern, wie wir früher mit Ringen umgegangen sind, in der Algebra oder so, da haben wir sowas gehabt wie Ideale und Faktorringe und solches Zeug.
Und das ist eine Perspektive, die wir hier jetzt auch auf diese Algebren werfen können, wenn wir die Ringstruktur betrachten. Das wird quasi der nächste Baustein im Aufbau der Theorie. Und vorher kommt, wie gesagt, noch ein kleines Lemma. Wir haben ja noch ganz viel Zeit.
Toll. Denn man kann den Idealbegriff jetzt hier sozusagen verknüpfen mit der Wirkung der Algebra auf sich selbst. Das ist jetzt ein bisschen der Witz. Deswegen gucken wir uns die reguläre Wirkung kurz an und dann gehen wir da wieder.
Okay, alles, was ich bemerken wollte, habe ich bemerkt. Da haben wir die üblichen Dinge. Und
Moment. Als erste Voraussetzung 2.1. So, dann möchte ich erstmal, einfach damit es irgendwo steht und wir das wissen und zitieren dürfen und es nicht nur versteckt in einer Übungsaufgabe vorkommt,
möchte ich ja einmal hinschreiben, dass unsere Algebra A mit ihrer eigenen Multiplikation von rechts selbst ein Modul ist für sich selbst.
Was im Grunde ja nur heißt, dass gewisse Rechenringe gelten. Die kann man also hinschreiben, das ist auch alles überhaupt nicht schwierig. Aber plötzlich hat A jetzt ein Doppelleben. A ist nicht mehr nur die Wirkung der Algebra, sondern A ist auch selber der Modul, auf dem irgendwas passiert. Und das gibt uns eine neue Perspektive auf A und auf die Struktur von A. Da möchte ich jetzt sozusagen eine Definition einbauen. Man nennt diese Wirkung von A auf sich selbst die reguläre Wirkung. Und wenn ich von einem regulären A-Modul spreche, dann meine ich immer die Algebra selber mit dieser Wirkung. So, und alle, die schon ein bisschen mehr mit Permutationsgruppen zu tun hatten, können sich vielleicht denken, warum man das Wort regulär benutzt. So, Stichwort, und das können wir in der Übung gerne aufhalten. Generell können wir eigentlich immer alles, wo ich hier nur so Stichworte bekomme, in verschiedene Richtungen, je nachdem, was die Leute hier sitzen und im Hintergrund haben. Kann man immer in der Übung sagen, da war so ein Lesezeichen und da wüsste ich jetzt gerne mehr. Was wollte ich dazu noch sagen? Regulärer Modul, reguläre Operation. Nur damit klar ist, was gemeint ist, wenn ich das zwischendurch sage oder hinschreibe. Und dann kommt jetzt noch was anderes, wo wir auch wirklich ein bisschen arbeiten. Wir wollen uns nämlich jetzt einen Algebren-Homomorphismus angucken. Von A, von der Algebra A, in die Algebra der K-Vektorraum-Homomorphismen von V in sich selbst. So, da brauche ich jetzt ein A-Modul. Brauche ich noch ein bisschen mehr Notation. Ich möchte nämlich jetzt quasi nochmal, also das ist eigentlich ist es wie eine Rückkehr zum Anfang. Als ich ganz zu Beginn erklärt habe, wie man so eine Algebra auf einen Vektorraum wirken lassen kann, da habe ich nicht die algebraischen Elemente selber als Abbildung dran geschrieben, sondern ich habe immer noch so ein Sigma mit dazu getan. Und dann habe ich danach gesagt, so sieht man das in der Welt, wir vereinfachen die Meditation und bla bla bla. Und wenn wir jetzt da nochmal gedanklich hin zurückgehen, dann kann man ja eine Abbildung definieren, die jedem Algebra-Element die dadurch bewirkte Abbildung zuweist. So, wenn man das macht, dann ist es vielleicht sinnvoll, den Buchstaben sieht man doch nochmal rauszuholen. Für jedes A aus A sei Sigma A die auf V bewirkte Abbildung. Denn nur dann, wenn ich so einen Buchstaben habe, kann ich jetzt sinnvoll und ohne ganz viel erklären zu müssen, eine Abbildung definieren, die jedem A diese bewirkte Abbildung zuweist. Und die nenne ich dann Sigma in der Weise. NKV und ich behaupte, dass diese Abbildung Sigma ein K-Algebra-Homomorphismus ist. So, in Wirklichkeit, also eigentlich wissen wir das schon durch das ganze Wirkungszeug und das ist so ähnlich, als wenn man in der Gruppentheorie, also in der Algebra, im Gruppentheorie-Teil über Gruppenoperationen spricht. Denn da mache ich das auch immer so. Ich habe immer dieses technische, aufgedröselte, was man zeigen muss, damit es eine Gruppenoperation ist, aber dann sage ich auch immer noch so etwas wie: Naja, in Wirklichkeit ist es ein Homomorphismus von der Gruppe in die symmetrische Gruppe auf der Menge, auf der wir da was machen, und jedem Gruppenelement wird die bewirkte Permutation zugeordnet. Und dass das ein Homomorphismus ist, das ist quasi genau das, was man in den Rechenregeln da so hinschreibt, und genau dasselbe passiert ja. Das heißt, das kommentieren wir kurz und wissen aber dann in Zukunft, dass wir dann alles benutzen können, was wir für solche Homomorphismen wissen. Von A nach Hom A VV oder Hom K VV wahrscheinlich? Ja, komm, Hom K VV. Und eigentlich ist das alles wirklich nur so ein bisschen Nachrechnen, deswegen schreibe ich da jetzt im Beweis nicht viel hin.
Sondern wir überlegen nur mal kurz, was man machen muss.
So. Nur rechnen. Wer es genauer wissen möchte, möge mich ansprechen. Ich kann zum Beispiel auch eine Podcast-Folge machen, in der ich einfach nur das nehme und den Beweis einmal so durchquatsche. Und dann können Sie sich davon überzeugen, dass das wirklich so langweilig ist, wie man denkt. Was muss man denn für A machen? Na, man muss sich die Algebra A einmal vornehmen, mit diesen Rechenoperationen, die wir da haben, und mit den Rechenregeln, die gelten innerhalb einer Algebra, und mit der Skalarmultiplikation. Und dann guckt man einfach, was passiert denn, wenn ich mir ein festes A aus A schnappe und als Abbildung definiere, dass ich von rechts damit multipliziere. Und dann guckt man einfach, was sind jetzt die Rechenregeln, die ich nachprüfen muss, und die schreibt man einfach hin. Da ist nichts dabei, kein Trick. Und bei B, da ist es so ähnlich. Was muss man denn zeigen? Man muss zeigen, dass Sigma sich verträgt mit der Algebra-Struktur, die wir auf beiden Seiten haben. Einmal haben wir die Struktur von A mit der Skalarmultiplikation, mit der inneren Addition, mit der inneren Multiplikation. Und dann haben wir diese Algebra hier, der Endomorphismen. Und da haben wir die Addition von Endomorphismen, die Skalarmultiplikation und die Hintereinanderausführung. Und weil V ein A-Modul ist, übertragen sich diese ganzen A-Modul-Eigenschaften so, dass es genau die Rechenregeln werden, die man braucht, damit etwas ein Algebra-Homomorphismus ist. Heißt also, es ist egal, ob ich zuerst in der Algebra zwei Elemente addiere und dann das mit Sigma abbilde, oder ob ich zuerst mit Sigma abbilde und dann die Summe anwende. Es ist egal, ob ich zuerst Skalar multipliziere und dann mit Sigma abbilde oder andersrum. Und es ist auch egal, ob ich zuerst die innere Multiplikation benutze und dann quasi Sigma für das Produkt berechne oder andersrum. Und all das ergibt sich sofort aus diesen Rechenregeln dafür, dass V ein A0 ist. Und deswegen schreibe ich das alles nicht hin.
Außer später explizit auf Anfrage. Dann natürlich immer gerne.
Und auch noch ganz später. Irgendwann müssen wir mal über Prüfungen reden, Prüfungszeitraum und so. Und da passiert das dann auch manchmal, dass Leute dann beim Lernen auf einmal merken, boah, da an der Stelle, da dachte ich in der Vorlesung, das ist so klar. Und jetzt beim Lernen ist mir aber gar nicht klar. Das ist der Klassiker. Dann reden wir dann natürlich nochmal drüber. Die Zeit haben wir.
Okay, dann kann ich nämlich jetzt, wenn wir auch noch Zeit haben, das, uns darüber zu freuen, kann ich ideal.
Ja, wie ist es denn? Wenn wir jetzt einen kommutativen Ring haben, dann ist ein Ideal ja einfach etwas, was nicht nur unter Addition abgeschlossen ist, also wo wir dann eine Untergruppe haben, sondern wo man bei der Multiplikation im Ring noch eine Abgeschlossenheit hat, die über die Multiplikation in der Teilmenge hinausgeht, wo man nämlich auch noch im Ideal landet, wenn man mit etwas von draußen multipliziert.
Der Klassiker ist sowas wie der Ring der ganzen Zahlen
und dann zum Beispiel die Menge aller geraden Zahlen. Die würde ich nicht nur im Teilring, sondern auch im Ideal. Denn wenn ich eine gerade Zahl nehme und die mit irgendwas multipliziere, egal ob gerade oder ungerade, kommt ja eine gerade Zahl aus. Das ist eigentlich der Sitz an der Stelle. So, und jetzt haben wir diese Algebra A und können uns da auf die Ringstruktur konzentrieren, aber Vorsicht, bei der Multiplikation haben wir ja im Allgemeinen nicht das Kommutativgesetz und deswegen müssen wir hier tatsächlich mal unterscheiden zwischen Rechtsideal und Linksideal. Das in der Ringtheorie, jedenfalls in meiner Algebra-Vorlesung, mache ich das nicht, weil ich da irgendwann eigentlich nur noch über kommutative Ringe spreche. Und dann ist es egal. Aber hier ist es nicht egal. Hier wollen wir wirklich sauber von Rechtsidealen und von Idealen sprechen. Und Rechtsideal würde jetzt bei mir bedeuten, dass bei der Multiplikation von draußen sozusagen die Elemente, mit denen ich multipliziere, von rechts dran multipliziert werden. Was bedeutet das denn vor dem Hintergrund dieser regulären Wirkung? Nicht umsonst habe ich das Lemma ja vorher hingeschrieben. Also wir haben A, jetzt haben wir eine Teilstruktur von A, vielleicht ein Teil, erstmal ein Teilraum vielleicht als Vektorraum. So, das heißt, wir sind unter Addition abgeschlossen und unter Skalarmultiplikation. Und jetzt gucken wir, was bedeutet es, dass man invariant ist unter Multiplikation von rechts, und zwar nicht nur innerhalb des Teilraums, sondern auch mit den Elementen von draußen, also mit allem. Na, das heißt doch in der Sprache der regulären Wirkung, dass man ein Teilmodul ist für diese reguläre Wirkung. Und dementsprechend kann ich ein Rechtsideal auch einfach so definieren. Das ist einfach ein Teilraum, der gleichzeitig ein Teilmodul für die reguläre Wirkung ist. Ja, schön, dann machen wir das doch. Unter Voraussetzung soll sein J eine Teilmenge von A. J heißt Ideal, Entschuldigung, Rechtsideal von A. Wenn das ein K-Teilraum ist, und gleichzeitig ein A-Teilmodul für die reguläre Wirkung. Hier so schön macht, dann kann ich das nur in einer Zeile hinschreiben. Aber aufgedröselt heißt es nichts anderes als Teilraum, und wenn man von rechts mit irgendwas in A multipliziert, landet man wieder da drin. Also quasi wirklich so, wie man das von Ringen in der Algebra kennt. Manchmal reicht uns das nicht. Manchmal wollen wir, dass auch bei Multiplikation von links man da in dieser Menge bleibt. Und wenn wir jetzt wieder die Parallele zur Algebra sehen und zur Ringtheorie in kommutativen Ringen, dann würden wir dann einfach sagen, ja, ist halt ein Ideal. Und genauso machen wir das hier auch. Es ist dann also gleichzeitig ein Rechtsideal und ein Linksideal. Wenn ich das jetzt so einführen würde, mache ich aber nicht, weil mich das nicht interessiert, wenn etwas nur ein Linksideal ist, glaube ich. Stattdessen sage ich jetzt einfach, J heißt Ideal, genau dann, wenn es ein Rechtsideal ist und zusätzlich invariant unter Multiplikation von links mit allen RW von Elementen. Und die naheliegende Frage, die sich jetzt vielleicht stellt, ist, na, wir haben jetzt wieder so eine Teilstruktur, kann man da sowas wie eine Faktorstruktur basteln? Das haben wir ja bei Vektorräumen und Teilräumen und bei Ringen und Idealen. Insofern ist das naheliegend, dass wir das hier auch machen können. Und ja, genau so ist das. Das ist aber nur eine Bemerkung, weil ich das, glaube ich, dann später nicht oder kaum verwende. Wir können hier jetzt eine Faktoralgebra basteln, indem man die Verknüpfung so macht, wie man das halt denkt. Das ist jetzt eine Bemerkung. Bei den Erstis habe ich Faktorstrukturen eingefüllt, da haben wir geboxt. Da freue ich mich auch, wenn Boxen kommen. Was nehmen wir denn jetzt mal hier? Vielleicht nehmen wir sowas wie Kringelplus und Kuller. Ist vielleicht eine Idee. Also, ich möchte gerne das J. Ich möchte eine Addition haben. J plus A, ich nehme halt Kringelplus. J plus B, das ist das, was man denkt. Das ist das, was man im Faktorraum einfach machen würde. Und genauso ist es ja da Multiplikation. Lambda, da mache ich jetzt kein extra Symbol hin, sondern einfach einen Punkt, wie für die Skalarmultiplikation. Lambda mal J plus A soll sein J plus Lambda mal A. Und bei der inneren Multiplikation möchte ich machen J plus A, Puller. Der ursprünglich einfach A ist, so wie wir das die ganze Zeit hatten. Und dann ist A mit J und damit bezeichne ich wie immer die Menge aller Nebenklassen der Form J plus beim A, wobei A aus A kommt. Dann ist das der Kringelplus mit der Skalarmultiplikation und mit diesem Puller. Ich hoffe, die Reihenfolge ist richtig. Eine Karte. Und die erbt auch wieder einiges an Zeug von der Algebra A, je nachdem, was die so für schöne Eigenschaften hatte. Aber auf alles will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Und ich dachte nur, man sollte es mal gesehen haben. So wie man bei Ringen Faktorringe basteln kann mit Idealen, so kann man bei Algebren Faktoralgebren basteln. Und alles ist ganz naheliegend. Alles ist so, wie man denkt. Jetzt definiere ich noch ein bisschen Zeug. Aber mal gucken. Vielleicht höre ich danach einfach auf, aber vielleicht können wir auch noch ein winziges Lemma angucken. Lemma 2.9 mit den üblichen Voraussetzungen. Ja, aber ich brauche ja vorher noch die Definition. Nee.
Ich verstehe.
Okay, was ist jetzt der Witz, bei dem was als nächstes kommt? Ich habe ja schon gesagt, dass wir wenn wir die reguläre Wirkung haben von A auf sich selbst, dass wir dann sozusagen zwei Perspektiven einnehmen können.
Wir können A als Algebra betrachten, die auf irgendwas wirkt, aber sie ist jetzt ja gleichzeitig in der Rolle des Moduls, auf den gewirkt wird. Und die spannende Frage ist jetzt, was lässt sich aus dieser Information machen? Wie kann man ausnutzen, dass das A jetzt so eine Doppelrolle hat? Da sollen die nächsten Definitionen hinführen.
Und ich lasse hier die Voraussetzung 2.1 stehen, damit wir die Notation haben und die nicht nur einführen muss. Was wir, glaube ich, schon hatten, meine ich, auch mit einer Abkürzung dazu, war der Begriff der A-Isomorphie. Ich glaube, dass wir darüber schon gesprochen haben. Wir haben zwei Modulen, V und B, und wenn es zwei A-Modulen, und wenn es dann einen A-Modul-Isomorphismus gibt, von dem einen zum anderen, dann nennen wir die A-Isomorph. Und dann kann ich mir gut eine Abkürzung vorstellen mit so einem Isomorphiezeichen, wo wir ein kleines A dran schreiben. Das würde ich ganz gut finden. Auch um das abzugrenzen von der ganz normalen K-Isomorphie für Vektoren. Ich schreibe es vorsichtshalber nochmal hin, weil ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob wir das nur so mal zwischendurch besprochen haben oder ob es wirklich an der Tafel stand. Wir schreiben V mit dem Isomorphiezeichen, A von B, genau dann, wenn es einen A-Modul-Isomorphismus gibt. Und die Sprechweise dafür ist dann V und B sind A isomorph. Man kann auch sagen, V und B sind als A-Modul isomorph. Dann ist auch klar, was gemeint ist. Aber wichtig ist dann bestimmt ab und zu mal die Abgrenzung. Sind die jetzt als K-Vektoren isomorph oder sogar als Modul für irgendeine Wirkung? Da braucht man eine Sprache für. Und jetzt wird es interessant. Wir nennen ein Modul homogen, genau dann, wenn er sozusagen aufgebaut ist aus lauter einfachen Stückchen, die alle als A-Modul isomorph sind. Ich überlege gerade, ob ich ein gutes Beispiel aus der Gruppentheorie habe, was so ähnlich ist, aber ich glaube, dass man da solche Begriffe nicht verwendet. Es wäre so, als hätte man eine Gruppe, bei der E von G das direkte Produkt von zueinander isomorphen einfachen Gruppen ist. Das wäre so die Entsprechung für die Gruppentheorie-Spezies im Publikum. Ein V-Modul, nee, ein A-Modul V, Entschuldigung. Ein A-Modul V heißt homogen. Und dieses Wort homogen soll andeuten, dass man da nicht mehrere verschiedene, sehr unterschiedliche A-Teilmodule drin finden kann, sondern dass der irgendwie aus so, naja, aus isomorphen Stückchen aufgebaut ist. So kann man sich das vielleicht merken. Mir hilft das bei dem Wort homogen. So, wie schreiben wir das formal hin? Genau, dann ist ein einfachen A-Modul gibt, den nennen wir jetzt U, und irgendwo auf der Welt soll es den geben. So, dass man V als direkte Summe schreiben kann von Teilmodulen, die alle isomorph sind zu U. A isomorph sind zu U. Das heißt also, dass homogene Module sozusagen mit einem Typ um die Ecke kommen. Und der Typ wäre dann dieses U. Und das möchte ich gerne auch mitnehmen können. Ich möchte also, wenn wir später über homogene Module sprechen, dann möchte ich da quasi eine Bezeichnung oder Wörter für haben, für diesen Typ, also für so einen einfachen Modul, der quasi das Erkennungszeichen ist. So, das ist das Ding, was isomorph ist zu diesem direkten Summanden. Und ich glaube, ich möchte auch einfach das Wort Typ benutzen. Ja. U heißt Typ. Ich würde also dann sagen, V ist homogen vom Typ U. Ja? Und dann ist damit gemeint, es ist homogen. Und diese direkten Summanden von der Zerlegung sind isomorph zu U. Das heißt, das wäre wohl die Sprache mit dem homogen. Und genauso möchte ich sowas sagen können wie, na, man hat irgend so einen großen Modul, dann zerlegt man den in mehrere Teilmodulen und dann ist der eine homogen von dem einen Typ und der andere homogen von dem anderen Typ und so. So möchte ich das gerne benutzen können. Einfach damit man da nicht ständig ganz viel neue Notation einfügen muss. Okay, jetzt haben wir über solche Zerlegbarkeiten gesprochen mit einfachen Modulen. Das legt jetzt die Frage nach, was ist mit halb einfachen Modulen? Da muss es doch irgendwie eine Rolle spielen. Ja, genau, tut es. Wenn wir einen halb einfachen Modul haben, dann nennen wir einen Teilmodul homogene Komponente, wenn das ein Teilmodul ist, der sozusagen homogen ist, in diesem gerade definierten Sinne, aber nicht nur das. Wir wollen, dass der sozusagen auch so groß wie möglich ist mit der Eigenschaft homogen zu sein. Wir stellen uns also jetzt vor, das kann man am besten so anschauen. So, hier ist V. Wir schreiben V als direkte Summe einfacher Stellen wir uns jetzt so vor. Das ist erstmal wild. Ne? Wir haben die irgendwie hingeschrieben und niemand sagt uns, was die Reihenfolge bestimmt, sondern wir haben die jetzt quasi so hingeschrieben, wie wir sie gefunden haben. Und jetzt gucken wir nach. Sind da welche zueinander isomorph? Und wenn ja, dann schreiben wir die nebeneinander. Und so sortieren wir nach und nach und kriegen jetzt also in dieser direkten Summe immer so ein paar nebeneinander, möglicherweise, die zueinander isomorph sind. Vielleicht auch mal alleine, macht nichts. Und so sortieren wir das hin. Und dann fasst man immer alle, die zueinander isomorph sind, zusammen. Und die bilden dann die homogenen Komponenten. Denn das sind jetzt A-Teilmodulen, die homogen sind. Und man kann sie nicht noch weiter vergrößern und noch was damit reinnehmen, was auch noch isomorph ist, zu diesen einfachen Teilen da. Denn das hätte man ja vorher sonst schon damit hinsortiert. So passiert es anscheinend. Okay, Zerlegung und homogene Komponenten. Und jetzt muss ich irgendwie hinschreiben, was es abstrakt ist. Aber mir war wichtig, dass man einmal so vor Augen hat, wie kann man das praktisch machen. Bei V einmal einfacher A-Modul. W, das soll ein A-Teil von V sein. Komponente und da gibt es dann auch wieder so einen Typ, der dazugehört. Also im Zweifel vom Typ U. Genau dann, wenn B homogen ist. Vom Typ U. Und ein maximaler A-Teil mit dieser Eigenschaft. Verschiedene Arten sagen. Man könnte auch sagen, eine homogene Komponente vom Typ U ist genau die Summe, also man fängt in der Zerlegung von V an, V ist ja halb einfach, und dann ist so eine homogene Komponente genau die Summe aller zu U A-isomorphen Teilmodulen in einer solchen Zerlegung. So kann man homogene Komponenten auch beschreiben. Dann fängt man halt mit einer kompletten Zerlegung an. Was ich vielleicht mal so als Denkanstoß mit dazu. Summe aller zu U A-isomorphen einfachen Teilmodulen in direkter Zerlegung. So, das ist auch wieder irgendwie praktisch gedacht. man da wirklich macht. Und dann haben wir auch wieder so einen Typ, okay. Und dann kann ich jetzt zur letzten Definition kommen in diesem Reigen. Denn jetzt können wir uns überlegen, A, hat er diese reguläre Wirkung auf sich selbst und ist dann sein eigener A-Modul. Das heißt, dass A dann ja auch unter dieser Wirkung halb einfach sein kann als Modul. Und damit ist genau das gemeint, dann, was wir denken. A heißt halb einfach. Die Algebra A heißt halb einfach. Genau dann, wenn sie als A-Modul aufgefasst unter der regulären Wirkung als A-Modul halb einfach ist. Und warum ist, wie kann ich diese Definition mit der anderen verknüpfen? Naja, wie gesagt, wir haben ja jetzt diese Doppelperspektive auf A. Und wenn ich jetzt A aus der Brille des Moduls betrachte, dann kann ich gucken, ist A halt einfach? Und wenn ja, dann kann ich mir die homogenen Komponenten von A selber angucken, unter dieser regulären Wirkung. Und ja, doch, das nächste Lemma möchte ich noch anschreiben. Und dann erzähle ich so ein bisschen die Beweisidee, aber wir machen den Beweis erst nächste Woche. Denn wir sind heute sehr gut angekommen. Dann können wir alles noch ein bisschen nachdenken. Ja, gleich Voraussetzung wie immer. Und Voraussetzung 1. Sei V halb einfach. Das Lemma sagt, dass das, was ich gerade so ein bisschen erklärt habe als Motivation für die homogenen Komponenten, dass das tatsächlich auch immer funktioniert. Das heißt, es ist nicht nur was so in der Anschauung irgendwie motivieren könnte, wie man auf homogene Komponenten kommt, sondern tatsächlich kann man formal zeigen, es gibt solche homogenen Komponenten, man kann V als direkte Summe davon schreiben und es wird noch besser, diese homogenen Komponenten sind dann nicht nur A-Teilmodul, sondern sie sind sogar invariant unter jedem A-Homomorphismus von V einfach. Das sind also jetzt plötzlich solche Zerlegungskomponenten, die unter sehr viel Zeug, was so passieren kann, invariant bleiben. Sowas ist immer gut. Das kann man benutzen, um diese Objekte zu studieren. Dann kann man gucken, okay, welche Fragestellung will ich beantworten? Dann beantworte ich die jetzt erstmal für so eine homogene Komponente und dann bastel ich das zusammen. Ich kürze den Namen bloß ab. Hom für homogene, Komp für Komponente. Und jede homogene Komponente ist invariant unter jedem A-Homomorphismus von V in sich selbst. Was muss man tun? Man muss so eine Zerlegung finden. Das kann man ganz naiv machen, haben wir vorhin schon drüber geredet, deswegen kann ich das nächstes Mal einfach nur so kurz hinschreiben, wie es wirklich aussieht. Und dann muss man sich noch angucken, was macht denn ein Homomorphismus von V nach V, der mit der Wirkung von A verträglich ist, mit diesen Bestandteilen der homogenen Komponenten?
Naja, und da kann man sich jetzt einfach angucken, die haben ja so einen Typ. Und dieser Typ wird ja definiert durch Dinge, die zueinander A-isomorph sind. Und wenn ich jetzt irgendwas nehme, was mit der Wirkung von A verträglich ist, dann macht es diese A-Isomorphie nicht kaputt. Und deswegen müssen Bestandteile von homogenen Komponenten wieder in die gleichen homogenen Komponenten hinein abgebildet werden. Ansonsten hätte man da plötzlich was, was zu so einem einfachen Ding isomorph ist, in einer anderen homogenen Komponente. Aber das geht ja nicht. Das ist ja alles wohl sortiert. Das ist die ganze Idee. Aber ich würde sagen, das machen wir einfach ganz in Ruhe nächste Woche. Dankeschön.